Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Brauchen wir eigentlich den Rechtsstaat noch oder kriegen wir das nicht auch mit TikTok hin? Diese Frage stellt sich in den Feuilletons vom Mittwoch. Philipp Bovermann beginnt in der Süddeutschen Zeitung so. Deswegen liebe ich Social Media, schreibt die junge Frau auf TikTok über ein Video, in dem sie in die Kamera lächelt. In weniger als 24 Stunden alle Personen von dem Sylt-Video herausgefunden. Wir könnten alle Privatdetektive werden. Nun hatten wir uns alle ja nach dem Skandal um Gil Ofarim, der fälschlicherweise behauptet hatte, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein, geschworen, nicht mehr so schnell zu urteilen und vor allem erst einmal etwas gründlicher zu recherchieren. Aber bei den gröhlenden Schnösel-Nazis auf Sylt war das alles wieder vergessen. Die Verdächtigen sind teilweise sogar schon entlassen, bevor die Arbeitgeber wissen, ob das rechtlich überhaupt möglich ist. Bovermann erklärt in der SZ: Das ist kein Shitstorm mehr, wie man das in Zeiten nannte, als es noch so etwas wie digitale Binnengewitter und eine davon getrennte analoge Öffentlichkeit gab, sondern Doxing. Und darunter versteht man? Der Begriff stammt aus den Frühzeiten des Internets, als anonyme Hacker sich gegenseitig beleidigten und bekriegten. Die letzte Eskalationsstufe bestand darin, den Kontrahenten zu doxen, aus dem Netz zusammengeklaubte Dokumente, Docs, daher der Name, die Rückschlüsse über die Person hinter dem gegnerischen Pseudonym zuließen, zu veröffentlichen. Bei den Nordseeinsel-Nazis scheint es dieses Mal die richtigen zu treffen und wir können zum nächsten Thema übergehen. Was wird aus einem Ballettdirektor in Hannover, der einer Kritikerin ganz analog Hundekacke ins Gesicht schmiert und daraufhin logischerweise entlassen wird? Der Ballettdirektor in Basel. Nur anderthalb Jahre hat es gebraucht, bis der Choreograf Marco Göcke wieder eine leitende Stellung übernehmen darf und Johannes Franzen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht das eindeutig zu schnell. Indem dieser Betrieb einen Künstler weiterfeiert und mit Geld, Macht und Posten ausstattet, der eine Tat begangen hat, die nach den Maßgaben moralischer Klarheit als niederträchtig erscheinen muss, versichert er sich selbst der eigenen Autorität. So gut ist dieser Künstler, so bedeutsam seine Kunst, dass man nicht auf ihn verzichten kann. Ebenfalls aus einem Skandal hat Todd Haynes seinen neuen Film May December gemacht, der nun in die deutschen Kinos kommt und auf einer wahren Begebenheit beruht, die Philipp Stadelmeier in der SZ so zusammenfasst. Wir sind in Savannah, Georgia. Hier lebt vor malerischer Südstaatenkulisse Gracie, Julian Moore, mit ihrem Mann Joe, Charles Melton, deren Liebesgeschichte mit einem Skandal begann. Damals in den 90er Jahren war sie 36, er erst 13, trotzdem kam es zum Sex. Gracie ging als Straftäterin ins Gefängnis und in die Annalen der Sensationsprozesse ein, heiratete aber nach ihrer Entlassung den dann erwachsenen Joe. Was ihn an diesem Setting so interessiert, beschreibt der amerikanische Regisseur im Interview mit der Taz. Es spiegelt Aspekte der patriarchalischen Machtdynamik wider, aber mit vertauschten Geschlechterrollen. Denn auch Frauen in Machtpositionen können Strukturen des patriarchalen Systems reproduzieren. Gracie hat ihre Position missbraucht, keine Frage, aber mich interessiert ihre Motivation dahinter. In ihrer Fantasie glaubt sie, als Prinzessin von einem jungen Ritter gerettet worden zu sein, verleugnet völlig ihre eigene Macht in der Beziehung. Nach gedoxten Nazis, rehabilitierten Hundekacke-Choreografen und gespiegelter patriarchalischer Machtdynamik suchen wir noch etwas Freude für den Schluss und werden in der Wochenzeitung Die Zeit fündig. Die Freude an der Unvernunft findet Hanno Rauterberg hier und setzt hinzu, denn ohne sie ist der Mensch kein Mensch.